dann fing es eigentlich mit der guten Nachricht an, dass das Kind weit genug ist, dass die Behandlung so wie geplant stattfinden kann oder so wie sie auch sonst gemacht wird, stattfinden kann. Aber sie hat uns nahegelegt, das Kind abzutreiben.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Marlene Aßmann-Khoeri. Marlene war gerade glücklich im 6. Monat schwanger, da erhält sie eine schlimme Diagnose. Sie hat einen aggressiven Hirntumor. Die Einschätzung der Ärzte, sie wird in Kürze sterben, vielleicht kurz nach der Geburt des Kindes. Sie kämpft und schafft das schier Unmögliche in dieser Situation. Sie bleibt am Leben. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Aßmann-Khoeri.
Hallo.
Hallo. Frau Aßmann-Khoeri, Ihr Sohn geht mittlerweile zur Schule. Wie geht's ihm?
Ihm geht's richtig gut. Also wir sind ja zum Schuleinstieg umgezogen. Wir waren vorher in Heidelberg, sind jetzt zurück in Berlin, wobei er hat ja nie in Berlin gewohnt. Und er hat hier schnell Anschluss gefunden, viele Freunde.
Hört sich gut an. Und was macht gerade besonders viel Spaß mit ihm? Wie würden Sie das beschreiben? Kinder durchlaufen ja immer unterschiedliche Phasen.
Eigentlich ist es konstant, das ins Bett bringen. Das ist so unsere Quality Time. Aber natürlich gibt es ganz vieles, auch das von der Schule abholen. Und dann erzählt er manchmal was. Oder dann gestern war ich auch auf dem Schulausflug dabei. Das war auch total schön, ihn in der Gruppe zu erleben.
Wenn wir bei Ihnen mal zurückschauen, Sie haben Ihren heutigen Mann bei einer Reise in den Libanon kennengelernt. Sie haben dann auch in Beirut mit ihm gelebt, aber auch weiter als Filmemacherin in Deutschland gearbeitet. Wenn Sie das beschreiben, was ist das an seiner Persönlichkeit, an ihm, was Sie lieben? Können Sie das beschreiben?
Er ist total nett und er hat mich immer so gesehen, wie ich gesehen werden möchte. Und wir hatten eigentlich nie so Probleme miteinander. Also wir konnten einfach 24 Stunden gemeinsam sein. Wir sind beide sehr ruhig und einfach so auch einfach nebeneinander. Wir haben auch ein Arbeitszimmer, das wir uns teilen. Wir verbringen gerne Zeit schweigend miteinander und dann zeichnet er sehr viel. Das habe ich auch in meiner Schulzeit und Kindheit gemacht. Und irgendwie haben wir viele Gemeinsamkeiten.
Wenn Sie so sagen, er hat Sie so gesehen, wie Sie gesehen werden möchten, heißt das einfach auch so gelassen, wie Sie sind und nicht versucht, an Ihnen rumzudoktern? Höre ich das daraus?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben Sie da recht.
Wie verbunden haben Sie sich auch seiner Familie gefühlt?
Sehr verbunden. Also seine Mutter hat mich von Anfang an in ihr Herz geschlossen. Und da war ich angeblich die Erste. Seine ganzen, oder nicht seine ganzen, aber seine Ex-Freundin, denen stand sie immer, auch wenn die total toll sind, denen stand sie immer sehr skeptisch gegenüber. Und mir überhaupt nicht.
Also Sie waren da schon mal offen und willkommen. Und so wie sich das anhört, gab es da ja, jetzt ist Seelenverwandtschaft so ein großer Begriff, aber Momente der stillen Übereinkunft mit ihrem Mann, also da hat ja ganz offenbar was gepasst. Wie war das mit Kindern? Waren Sie sich da auch unausgesprochen oder auch ausgesprochen schnell einig, dass Sie Kinder wollen?
Also wir waren uns einig, dass es uns nicht so wichtig ist. Wir hätten mit und ohne Kinder glücklich sein können. Seine Schwester hat mal gesagt, so alle Frauen wollen eine Familie gründen. Und dem habe ich gar nicht zugestimmt und hatte auch das Gefühl, dass er nicht unbedingt ein Kind für sein Leben braucht, aber dem offen gegenüber ist. Und bei mir war es genauso.
Und wie war es dann, als Sie festgestellt haben, Sie sind schwanger?
Ja, das war total schön. Also ich habe den Schwangerschaftstest, wollte ich am Abend machen, dann soll man ihn aber mit dem Morgenurin machen. Und dann musste ich nachts aufs Klo und dann habe ich gedacht, oh nein, ich brauche doch meinen Morgenurin am Morgen. Und bin dann aber nachts, habe ich dann den Schwangerschaftstest gemacht und dachte, wir schlafen dann einfach weiter. Aber als der positiv war, da war gar nicht mehr an Schlafen zu denken. Und dann haben wir unsere Hündin Paula geweckt und sind nachts spazieren gegangen. Und es war wieder, also Wir konnten gar nicht sprechen, weil wir so einfach in unseren Gedanken waren und glücklich, aber ja, auch total, ja, schon sehr glücklich und gespannt, was da passiert.
so wie Sie das beschrieben haben, nachdem Sie erfahren haben, Sie sind schwanger, ne? Ich stelle mir das jetzt so vor, wahrscheinlich war es dann ein bisschen anders, aber ich sehe so Ihren Spaziergang vor mir und dieses Gespanntsein, aber auch dieses sich drauf freuen und dieses schweigende Beieinandersein. Wie haben Sie dann die ersten Monate der Schwangerschaft erlebt?
Die ersten Monate der Schwangerschaft waren total schön und ich wurde von seiner Mutter total verwöhnt und war aber auch total müde. Also wir haben nicht bei seiner Familie gewohnt, sondern woanders, eine Stunde entfernt. Das ist für libanesische Verhältnisse richtig weit weg. Mhm. Wir haben viele Ausflüge gemacht und ich habe viel geschlafen, aber auch viel gegessen. Und seine Mutter, die kocht beruflich. Und hat sehr viel für mich gekocht in der Zeit.
Und Ihnen hat es gut geschmeckt, höre ich raus. Ja. In welcher Situation haben Sie dann gemerkt, mit mir stimmt was nicht?
Ja, also da war mein Bruder zu Besuch mit seinen Kindern. Da hatten wir einen Ausflug nach Beirut und da ist so, erstmal wusste ich genau, was ich sagen will, aber ich wusste nicht wie. Das war ganz seltsam. Und dann etwas später sind meine Finger eingeschlafen. An der rechten Hand, der Daumen, dann der Zeigefinger und dann alle durch nacheinander. Und dann hat es sich so in die Lippe, die rechte Hälfte der Lippe verschoben und dann war es weg. Und sonst hatte ich so ein bisschen Schwindel, aber es waren alles so Sachen, die hätten auch, alle Symptome hätten auch Schwangerschaft sein können.
Also Sie waren irritiert. Haben Sie sich auch Sorgen schon gemacht in dem Moment?
Ja, in dem Moment habe ich mir Sorgen gemacht. Mhm. Aber dann eine Woche später oder auch schon 2 Tage später ist es ja nicht wieder aufgetaucht und deswegen habe ich es total vergessen.
Und wie ging es dann weiter? Wann war wieder eine Situation, dass Sie gemerkt haben,
Die Familie von meinem Bruder ist geflogen und ich bin nur 2, 3 Tage später auch nach Berlin geflogen für einen Workshop mit Jugendlichen, aber natürlich auch, um mein Visum zu erneuern. Auf dieser Reise bei dem Workshop für geflüchtete Jugendliche, da ist mir aufgefallen, dass ich total eingeschränkt reden kann. Also wenn ich was gesagt habe, was sie nicht verstanden haben, dann konnte ich es nur genauso wieder wiederholen. Und ich konnte es nicht ein bisschen anders ausdrücken. Also ich konnte nicht paraphrasieren.
Haben nur Sie das so empfunden in Ihrem inneren Erleben oder ist das den Leuten um Sie herum auch aufgefallen?
Ich habe mich immer, wenn ich dann in Deutschland war, alle 3 Monate in Berlin, mit ganz vielen Freunden immer getroffen auch. Und da war ich in einer Kneipe mit einer Freundin und ihr ist es total stark aufgefallen. Wir haben uns den leisesten Platz gesucht und es ging immer noch nicht. Also ich konnte mich nicht auf unser Gespräch konzentrieren. Und sie hat dann aber, ich habe eine Zwillingsschwester, die waren dann abends auf einer Party und haben sich darüber unterhalten, wie süß ich bin, wenn ich schwanger bin. Und ich habe gedacht, nein, es ging total schnell. Aber ich habe dann am nächsten Morgen gedacht, nee, es ist nicht süß.
Ja, es macht Angst.
Es macht Angst, ja.
Wann war klar, es muss jetzt was passieren, das kann nicht mehr normal sein?
Ich glaube, das war schon der nächste Morgen. Mhm. Da bin ich bei meiner Schwester ins Zimmer gekommen, weil ich bei meinem Handy vergessen hatte, welche Taste löscht. Und da hat sie gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Ich bin Filmemacherin, ich kenne mich einfach mit Technik und Keyboard aus. Das bin ich nicht, dass ich nicht weiß, dass ich mich da nicht zurechtfinde.
Und als Sie dann im Krankenhaus waren, ich weiß nicht, wie Sie das erleben, immer wenn ich in einem Krankenhaus bin, ist es so, als wäre man gleich in einer ganz eigenen Welt. Wie ging es dann dort für Sie weiter? Welche Untersuchungen wurden gemacht?
Also wir mussten erstmal ziemlich lang warten. Wir kamen in die Notaufnahme und dann hatten wir auch so ein Picknick dabei, haben es uns eigentlich ganz bequem gemacht und kamen dann, weiß nicht, um 9 oder so kamen wir dann dran. Sie hat für mich geredet an der Theke, wo man so sagt, was man hat. Und dann kam ein Neurologe. Mir wurde auch Blut abgenommen und die Nadel wurde direkt drin gelassen. Das war für sie ein Zeichen, dass ich da, ja, dass es jetzt mit der Blutabnahme nicht vorbei ist. Und dann kam ein Neurologe und der hat gesagt, ich muss selber sprechen, weil das wichtig ist für meine Diagnose. Und hat mich dann da behalten mit Verdacht auf Schlaganfall.
Nur mal zur Orientierung, in welchem Monat der Schwangerschaft waren Sie da?
Also ich war in der 22. Woche. Mhm. Das ist so 5., 6. Monat.
Wie ging es dann weiter und in welcher Situation haben Sie dann eine Diagnose erhalten? Also erst gab es diesen Verdacht.
Dann kam die Ärztin und hat mir gesagt, es ist keine schöne Nachricht, aber es ist ein Tumor und der muss so schnell wie möglich operiert werden. Aber ich brauche mir keine Sorgen um das Kind machen. Die Operation wird ihm nicht schaden. Dann habe ich meinen Mann angerufen und ihm das gesagt. Und da hatte ich Glück, dass mein Angstzentrum betroffen war. Ich hatte einfach überhaupt keine Angst. Und ich kam gar nicht auf die Idee, Angst vor der Operation zu haben oder für irgendwas. Ich dachte, okay, dann ist die Operation, dann ist es geht, trotz Schwangerschaft, und dann bin ich wieder normal.
Das heißt, Sie haben keine Angst empfinden können und haben dann auch keine Angst ausgestrahlt, als Sie mit Ihrem Mann telefoniert haben?
Genau, ich habe keine Angst ausgestrahlt, als ich mit meinem Mann telefoniert habe. Und für ihn war es total spooky, weil er hat gedacht, ich habe einen Tumor, muss operiert werden und rede so, als wäre es total egal.
Ist er dann gleich zu Ihnen gekommen, als er das Wort Tumor gehört hat?
Ja, das Problem war, er hatte kein Visum. Wir hatten ja nicht geplant, in Deutschland zu wohnen. Und wir haben geheiratet und dadurch konnte mein Cousin, der in der Visumsabteilung in Kiew damals beim Auswärtigen Amt gearbeitet hat, konnte die Botschaft in Beirut anrufen und die konnten dann ein Notfallvisum ihm schnell ausstellen. Mhm. Von daher brauchten wir meinen Cousin für den Schritt, sonst hätte es, also wäre unmöglich gewesen, ihn herzuholen.
Wie war denn dieses Gefühl? Nun haben Sie gesagt, Sie konnten keine Angst empfinden, weil das Angstzentrum betroffen war. War da trotzdem in Ihnen so ein Gefühl, wie gehe ich jetzt damit um? Auf der einen Seite wächst ein Kind in Ihnen heran und auf der anderen Seite ist da dieser Tumor. Was hat das dann ausgelöst in Ihnen?
Es wäre ja nicht so gewesen, dass der Tumor nicht gewesen wäre, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre. Ja. Hätte ich das tauschen können, so okay, ich bin wieder gesund, ohne Schwangerschaft, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Ja.
Es dauerte dann ja nach der Operation einige Tage, bis Sie wussten, was es für ein Tumor ist. Das ist ja auch nochmal entscheidend, dass man das bestimmt. Wie lautete dann die genaue Diagnose und in welchem Umfeld haben Sie das erfahren? Waren da auch wieder viele Menschen um Sie herum oder wie ist das gelaufen?
Also meine Schwestern und mein Mann natürlich. Und dann hat der Arzt gesagt, ich hätte ein Glioblastom. Und das ist so die einzige Krankheit, die einzige Hirntumorart, die ich kannte vom Namen, weil ich mal einen Trailer geschnitten habe für einen Film, der so heißt. Und da habe ich die Regisseurin gefragt, was heißt denn Glioblastom? So ein kompliziertes Wort. Und da hat sie gesagt, ach, das ist ein ganz fieser Hirntumor. Ein ganz sicherer Tod. Ich habe mich einfach wahnsinnig schnell von der Operation erholt. Alles ging 5-mal schneller, als es mir gesagt wurde. Und dann kam aber dieser Schock. Und da habe ich dann, ich hätte noch im Krankenhaus bleiben können. Und da habe ich gesagt, ich will nach Hause. Ich wollte mit so einer Diagnose nicht noch eine Nacht im Krankenhaus sein.
Es gab dann auch ein Aufklärungsgespräch mit Ihrer Onkologin. Wie ist das abgelaufen?
Ja, also der Arzt, der uns die Diagnose gestellt hat, der hat gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht so behandelt werden kann, wie man das normalerweise macht mit Hirntumoren oder mit Glioblastomen, wegen der Schwangerschaft. Und dann fing es eigentlich mit der guten Nachricht an, dass das Kind weit genug ist, dass die Behandlung so wie geplant stattfinden kann oder so wie sie auch sonst gemacht wird, stattfinden kann. Ich muss da keine Rücksicht drauf nehmen. Aber sie hat uns nahegelegt, das Kind abzutreiben. Und wir haben das gar nicht verstanden erst. Sie hat gesagt, wir sollten uns, jetzt ist die Zeit zu überlegen, ob wir das Kind haben wollen. Und dann ist sie immer wieder auf diesen Punkt zurückgekommen. Und
wie hat sie das begründet?
Kein Vater zieht gern ein mutterloses Kind auf. Und man müsste ja noch lange für das Kind, muss noch lange für das Kind jemand da sein. Und bei diesem Gespräch war wieder meine ganze Familie dabei. Vier Geschwister standen hinter mir, meine Mutter. Mein Mann saß neben mir und sie hat dann gesagt, dass da wo sie lebt, zieht kein Vater gerne ein mutterloses Kind aus. Oh. Uns allen hat sie damit die Sprache verschlagen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie Kinder hat oder ob sie, ja, was aus, ja, was so ihr Background ist.
Ist es nicht unglaublich in Form und Inhalt?
Ja, genau. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wenn jetzt mein Mann Toni eine todkrank gewesen wäre, dass uns dann empfohlen worden wäre, das Kind abzutreiben. Und er hat auch immer klar gemacht, nee, das, wir kennen die Antwort. Wir, also jetzt ich und meine Mutter und meine Geschwister, uns hat sie da irgendwie total überrumpelt. Mhm. Und Toni ist einigermaßen gelassen geblieben und hat gesagt, nee, das ist jetzt nicht unser Problem und wir wissen da schon, was wir machen und wir wollen trotzdem, dass ich so lange wie möglich lebe. Und sie hat ja außerdem immer so gekichert. Irgendwie war das total unangenehm, dieses Gespräch. Und dann natürlich mit dem immer wieder, dass wir ja uns überlegen sollen, das Kind abzutreiben. Also, und das war, ja.
Ja, nee, erzählen Sie ruhig weiter. Ich ringe gerade um Formulierungen. Also es ist ja unglaublich eigentlich, dass so ein Gespräch ablaufen kann.
Ja, genau. Aber dafür hat sie uns da auch mitgegeben, dass wir uns selbst nach anderen Kliniken umgucken.
Ja.
Also ich konnte sie überhaupt nicht sehen danach.
Sie haben dann auch eine Chemo erhalten, was auch während der Schwangerschaft möglich war, weil ihr Baby schon weit genug sich entwickelt hatte. Wie waren denn, Sie haben ja gesagt, die ersten Monate waren schön und Sie hatten viel Hunger und haben gutes Essen bekommen. Wie waren die letzten Monate der Schwangerschaft? Wie haben Sie die in Erinnerung?
Ja, also ich musste dem Ungeborenen sehr viel zumuten. Also bei der Bestrahlung, da hatte ich so ein Dosimeter auf dem Bauch, das gemessen hat, wie viel Strahlung bei ihm ankommt. Und da hat mir die Radiologin alle im Krankenhaus waren super, außer dieser Onkologin. Mhm. Aber die hat dann mir gesagt, bei ihm kommt nicht mehr Strahlung an als ganz normale Gebäudestrahlung. Da habe ich auch das Wort Gebäudestrahlung das erste Mal gehört. Aber also es gab die Bestrahlung, es gab die Chemotherapie. Und mein Hausarzt, der war auch total super und hat die Firma, die die herstellt, angeschrieben und hat sich alle Einzelberichte von Schwangeren schicken lassen und durchgelesen und wollte auch selber wissen, dass es das Kind nicht schädigt.
Hat Ihnen das Kind in Ihnen auch geholfen, nicht nur an den Tumor zu denken?
Ja, total. Also ich glaube, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, dann wäre es ja viel schlimmer gewesen. Mhm. Aber auch hätte ich ja nur für mich Verantwortung gehabt. Mhm. Und so hatte ich immer noch die Verantwortung für das Kind in mir und wollte meine Ängste und Sorgen und Panik nicht auf keinen Fall auf das Kind übertragen. Und deswegen, sobald ich gemerkt habe, dass ich war ja einfach unruhig, natürlich war ich unruhig. Und deswegen habe ich die ganze Zeit meditiert. Und immer sobald irgendwelche Gedanken kamen, habe ich angefangen zu meditieren, zu zählen, einfach langsam zu atmen. Ich hatte mich nämlich, ich hatte so Angst vor der Geburt, dass ich direkt angefangen habe, mich mit Hypnobirthing, da bin ich zufällig drauf gestoßen, auf die Geburt vorzubereiten. Und da lernt man atmen gegen Angst und Schmerzen. Mhm. Und es war genau das, was ich brauchte.
Was Sie brauchten.
Ja.
Sie haben sich während der Schwangerschaft auch von Spezialisten in Heidelberg noch eine zweite Meinung zu Ihrer Tumorerkrankung eingeholt. Was kam da raus?
Ja, das war ein großer Zufall, dass da rauskam, dass die genau für meine Krankheit, genau für meine Tumorart eine Immuntherapie machen, weil sie genau diese an genau meinem Tumor forschen. Und das hat uns total viel Mut gemacht. Da sind wir richtig fröhlich zurück nach Berlin gefahren und wussten, es wird daran geforscht. Ich meine, es ist die einzige Art, glaube ich, von Hirntumor, für die es eine Immuntherapie gibt.
War das auch menschlich so ein Ort, wo Sie sich gleich aufgehoben gefühlt haben, nach diesem Gespräch mit der Onkologin, das ja sehr verstörend war, sage ich jetzt mal milde ausgedrückt? Hatten Sie einfach das Gefühl, Ihren Platz zu haben, wo auch neue Hoffnung in Ihr Leben kommt?
Also dieser Onkologe in Heidelberg, der war einfach überhaupt nicht panisch. Der hat uns behandelt. Er hat uns nicht wie sterben, also er hat mich nicht wie eine sterbende Patientin behandelt. Er hat uns eigentlich behandelt wie Freunde.
Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie denn an die Geburt?
Eigentlich war in Berlin alles vorbereitet mit Hebamme und der Geburtsheilkunde. Und dann sind wir aber nach Heidelberg gefahren, wo meine Familie eh herkommt und wir ein Haus noch haben. Und dann bei der Geburt, das war ja ein Kaiserschnitt, weil mein Gehirn zu frisch operiert war und den Druck nicht ausgehalten hätte. Da war es so, dass mein Bauch aufgerissen wurde und als das Baby noch drin war, Luca noch drin war, er schon angefangen hat zu schreien. Und es gab auch Ärzte extra, ich meine, das ist vielleicht immer so, aber trotzdem, die ihn hätten nehmen können, falls er nicht lebensfähig gewesen, nicht lebensfähig war er ja, aber falls er ein Problem gehabt hätte. Und für mich war es so, dass er direkt, als er die Chance hatte, sich zu äußern, geschrien hat, ich habe doch mit allen Mitteln gezeigt, dass es mir gut geht. Warum habt ihr meinen Eltern jetzt auf die letzte Strecke noch solche Sorgen gemacht? Mhm. Und tatsächlich, also kam er dann direkt zu uns und hat auch dann am zweiten Tag schon zugenommen. Die Geburt war an einem Freitag, am Montag wurden wir entlassen. Und dadurch, dass ich die Chemotherapie, ich habe die nicht gut vertragen und es sah immer so aus, als könnte ich nicht stillen. Und dann hat die Hebamme aus Heidelberg, die hat dann aber auch nochmal, weil sie wusste, ich habe die nicht, irgendwie, ich muss, keine Ahnung, das hat sie auf eigene Faust gemacht, da recherchiert und hat mir gesagt, ich kann doch stillen. Das war auch eine gute Nachricht und die hätte ich in Berlin nicht gekriegt, weil es einfach so klar war da, dass ich nicht stillen kann.
Also nach all den dunklen Nachrichten und Operationen und Chemotherapien und Bestrahlung und den Ängsten, die wahrscheinlich ja dann doch irgendwann wieder auch aufgekommen sind, bei Ihnen, aber auch bei Ihrem Umfeld, konnten Sie dann, Luca ging's gut, das konnte man sehr schnell spüren, konnten Sie dann diese ersten Wochen nach der Schwangerschaft gemeinsam auch als Familie mit Ihrem Mann auch etwas genießen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit den Hormonumstellungen, ich glaube, alle Frauen oder auf jeden Fall, die ich kenne, sind total überwältigt von ihren Gefühlen. Mhm. Und mal ist alles ganz schlimm und dann wahnsinnig schön. Aber wir haben auf jeden Fall die Zeit, nicht nur die erste Zeit, wir haben das ganze erste Jahr und das zweite und dritte haben wir total genossen. Und es war ja auch eine super Ablenkung, das Baby. Wir hatten eine Aufgabe und wären wir nach Heidelberg gekommen und ich hätte einfach nur die Chemotherapie gehabt, das wäre ja furchtbar gewesen. Aber dadurch, dass es da noch das Baby gab, ist auch das Leben weitergegangen. Mhm. Es war super schön. Und Luca war auch wirklich ein sehr, 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 sehr süßes Baby.
Wie hat sich das geäußert?
Also unsere Hebamme hat gesagt, er ist ein Anfängerbaby. Und er hat gelacht, wenn er aufgewacht ist. Und ich habe immer gedacht, Babys weinen. Und das war so mein Beweis, dass das Leben schwer ist. Mhm. Aber Luca hat gelacht. Und auch hat dann so ganz neugierig in seinem Bett sich um sich geguckt und überhaupt nicht, hatte gar keine Unruhe, dass der Tag anfängt, dass er aus seinem Bettchen geholt wird. Er war so ganz, ganz gelassen, ganz geduldig.
Hört sich so nach Vertrauen ins Leben an.
Ja, total. Er hat auch, als er dann sprechen konnte, wenn er abends im Bett lag, hat er die Sachen aufgezählt oder auch nach dem Aufwachen, die Sachen aufgezählt, die er am meisten geliebt hat. Er hat immer nur an das gedacht. Also er hat dann so gesagt, Apfel, Neckar, Wasser, so Begriffe, Und ich dachte, meine Güte, er hat, ich denke immer nur an das, wovor ich Angst habe. Ich habe mir da schon sehr früh an ihm ein Beispiel nehmen können.
Die frühkindliche Form eines Dankbarkeitstagebuchs.
Genau.
So schön das alles war mit Luca. Und das ist ja auch toll, dass da so viel Licht und Leben kam. Irgendwann haben sie dann aber gespürt, das mit dem Tumor, das ist noch nicht vorbei. Haben Symptome wieder entdeckt. Sie waren dann auch wieder bei dem Heidelberger Onkologen und es wurde festgestellt, ja, es hat sich wieder was verändert. Sie haben diese Studie angesprochen. Er hat sie dann auch auf die Immuntherapie umgestellt, mit der es noch gar nicht viel Erfahrungswerte gab, eigentlich kaum. Was mich jetzt aber auch interessiert, nun war der Tumor ja wieder da. Sie wussten, sie sind in guten Händen und diese Immuntherapie ist natürlich mit Hoffnung verbunden, aber mit keinerlei Gewissheit, wenn Sie die allererste waren. Sie wussten ja nicht, wie es weitergeht. Haben Sie sich mit Ihrem Mann irgendwann auch darüber unterhalten, dass Sie sterben könnten und was dann wäre?
Also das war mir wichtig. Er hat immer gesagt, ich sterbe nicht und wir brauchen solche Gespräche nicht. Aber einmal, als wir bei seinem Bruder in Norwegen waren, da haben wir gesagt, wenn wir beide sterben, nehmt ihr dann Luca. Und die haben auch ganz witzig reagiert. Die haben Modern Family zitiert und so gesagt, we would be very happy. Aber damit war das schon mal, also wenn wir beide sterben, dann wäre Luca, würde, können ja immer noch passieren, geht Luca nach Norwegen. Aber dass, wenn ich sterbe, wollte ich, dass er wieder heiratet, weil ich wollte nicht, ich weiß, er ist sehr treu und ich wollte nicht, dass er so unglücklich ist und denkt, er darf keine, darf nicht. Es war mir einfach wichtig, dass er weiß, ich habe damit kein Problem. Aber er hat dann gleich gesagt, nein, du stirbst nicht. Mhm. Aber trotzdem habe ich das gesagt, um es einfach mal gesagt zu haben. Mhm. Und tatsächlich, also der Onkologe hat gesagt, er setzt die Chemotherapie ab, denn mit der würde ich nur noch ein paar Monate leben. Und ich will ja leben, deswegen stellt er mich um auf die Immuntherapie. Dann hatte ich erstmal nur diese paar Monate im Kopf. Genau, da habe ich auch meinem Mann das gesagt, dass er wieder heiraten soll. Aber dass es noch gar keine Erfahrungswerte gab jetzt für meinen Fall mit Rezidiv und der Immuntherapie, das habe ich gar nicht als, habe ich eigentlich sehr positiv wahrgenommen, weil mir niemand sagen konnte, es wirkt nicht. Mhm. Oder es wirkt für 3 Jahre und dann ist es vorbei.
Alles ist offen und das ist erstmal was Schönes.
Jeder Tumor ist anders, jeder Mensch ist anders und dann einfach so die Chance zu haben, ohne irgendjemanden, der es besser weiß. Ich meine, auch meine Ärzte wissen es nicht besser und Ärztinnen. Einfach zu leben und ohne die ganze Zeit wieder daran erinnert zu werden, irgendwann funktioniert es nicht mehr.
Wie lange sind Sie jetzt schon Teil dieser Immuntherapie? Also wie lange leben Sie jetzt mit dieser Immuntherapie bis heute und wie hat sie gewirkt?
Ja, die Therapie, die habe ich 2019 angefangen, aber im Dezember trotzdem. Ja, 2019 und jetzt haben wir 2025 und
wirkt sie offensichtlich gut.
Offensichtlich wirkt sie gut, genau. Und sie hat auch dieses Rezidiv abgebaut. Da brauchte ich nicht nochmal eine Operation oder so. Die Immuntherapie hat sich um das Rezidiv gekümmert. Und ich glaube, das war auch für die behandelnden Ärzte eine frohe Botschaft, dass es so gut wirkt. Allerdings muss ich auch sagen, oder das habe ich gehört, bin ich eine derjenigen, bei der diese Therapie am besten wirkt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber ja.
Warum auch immer. Sie haben gesagt, Menschen sind unterschiedlich, Behandlungsergebnisse sind unterschiedlich, aber bei Ihnen wirkt es. Und wenn Sie sagen, es wurde abgebaut, das Rezidiv wurde abgebaut, ist der Tumor denn noch da? Ist er noch feststellbar?
Ich glaube, der Tumor ist nicht mehr feststellbar oder nicht feststellbar. Mhm. Aber ich bin immer noch in dieser Therapie, in der Studie, die längst vorbei ist. Aber meine Krankenkasse zahlt die so lange, wie sie wirkt. Und niemand rät mir, das abzubrechen, weil es ja wirkt. Und weil der Tumor wiederkommt und je später, desto besser. Gar nicht ist natürlich das, was ich anstrebe. Mhm. Ja.
Ich kenne aus der Familie einige Fälle mit einer Krebserkrankung und dann gibt es ja häufig die Untersuchungen, wenn man dann nochmal wieder bildgebendes Verfahren macht und dann sieht, wie sieht's aus? Sind Sie auch in diesen Kontrollen und wie nervenaufreibend empfinden Sie das?
Ja, die ersten Jahre war es total nervenaufreibend. Und ich habe mich so gefühlt, ich hatte alle 3 Monate ein MRT. Mhm. Und ich habe mich so gefühlt, als wäre ich nach jedem MRT wieder so auf Bewährung, hätte ich wieder 3 Monate gekriegt.
Ja.
Aber auch die Zeit hat mir da geholfen, dass es mir einfach immer wieder gesagt hat, nee, es ist alles okay. Ich habe mich eh immer auf andere Sachen konzentriert und gearbeitet, mhm, die ganze Zeit. Ich muss mir ja immer jeden Tag beweisen, dass mein Gehirn noch funktioniert. Mhm. Aber trotzdem hatte ich halt immer wahnsinnige Panik vor dem MRT. Ja. Und das war dann irgendwann, da erinnere ich noch den Moment, da, es ist, als hätte sich die Wolken aufgetan. Und dann dachte ich, ah, ich brauche keine Angst mehr haben.
Schönes Bild. Was weiß denn Ihr Sohn von all dem, was Sie erlebt haben?
Ja, also als er klein war, da dachte ich immer, dass wir ihn irgendwann hinsetzen müssen und sagen müssen, deine Mama hat was im Kopf, was da nicht hingehört. Und hatte total Angst natürlich vor diesem Gespräch. Und dachte natürlich, dass es einfach ein Gespräch ist, das seine Welt in 2 Seiten teilt oder Hälften teilt, sein Leben in 2 Hälften teilt. Und zwar vor dem Gespräch und nach dem Gespräch. Und dann habe ich in einem Podcast für Eltern eine ganz andere Geschichte gehört. Da wollten Eltern dem 1,5-Jährigen, so alt war Luca damals, erzählen, dass sie sich scheiden lassen. Und da war die Ansage, dass sie das Kind nicht mit Wörtern überfordern sollen, die es noch nicht versteht. Nur das erklären, was sich offensichtlich verändert und die Fragen des Kindes beantworten. Und so haben wir das dann auch gemacht. Also ich habe mich nicht versteckt, wenn ich ins Krankenhaus gegangen bin. Ich habe ihm auch immer gesagt, ich kann dich nicht vom Kindergarten abholen. Ich habe meinen Krankenhaustag. Und einmal habe ich ihn auch gefragt, jetzt kürzlich, weißt du eigentlich, was ich beruflich mache? Und dann hat er so ganz lange überlegt und dann so, mit seinem Fingerchen so ausgestreckt, irgendwas mit Krankenhaus. Also er hat es, und dann auch Tumor, das Wort kennt er auch sehr gut. Und er hat mich auch mal gefragt, was, wenn der Tumor wieder wächst? Also da hat er mich so ein bisschen ein bisschen überfordert mit dieser Frage. Dann habe ich so, ach, der wächst nicht mehr. Ich mache doch die Immuntherapie. Und dann hat er so gesagt, wächst der niemals? Wächst der ganz sicher niemals mehr? Und dann hat er gesagt, ich soll doch mal den Arzt fragen, weil ich so ins Stocken gekommen bin. Und er mir dann auch nicht geglaubt hat. Aber trotzdem, ich mute ihm, glaube ich, nicht zu viel zu. Es spielt auch nicht eine Riesenrolle. Bei uns zu Hause eigentlich gar keine. Jetzt fahre ich ja immer von Berlin. Jetzt ist die Untersuchung nur noch, also nicht die Untersuchung, sondern jetzt ist die Behandlung nur noch alle 3 Monate. Und deswegen konnten wir nach Berlin wieder ziehen. Und ich fahre jetzt von hier immer einen Tag nach Heidelberg. Dann habe ich meinen Krankenhaustag und dann fahre ich wieder zurück. Das ist so ganz normal für ihn. Und dann habe ich Wunden am Bauch. Das ist eine Spritze in den Bauch. Und dann muss er deswegen immer Rücksicht nehmen auf meinen Bauch. Das ist schon sehr präsent, aber auch nicht so, dass es gar nichts anderes gibt. Das ist einfach ganz, ja, es klingt doof, aber es ist normal.
Sie haben für Ihren Sohn auch etwas gezeichnet, was Sie durch die schwere Zeiten auch getragen hat. Erzählen Sie mal.
Ja, also während der Schwangerschaft wurde mir geraten, für mein ungeborenes Kind oder an mein ungeborenes Kind Briefe zu schreiben. Und das fand ich eine total furchtbare Idee und habe das nicht gemacht. Und dann aber, als ich so das Privileg hatte, ihn kennenzulernen, er war wirklich, ich meine, alle Eltern lieben ihre Kinder.
Aber mit einem Lächeln aufwachen, das erleben nicht alle. Ja.
Und dann wollte ich auch ihm was hinterlassen, dass er mich auch kennenlernen kann. Und habe dann, als er ein halbes Jahr an alt war, habe ich angefangen zu zeichnen. Ich hatte schon lange nicht mehr gezeichnet, aber das habe ich halt so in meiner Schulzeit und Jugend viel gemacht und habe dann auch wieder geübt, so bis mein Stil wieder irgendwie oder bis ich wieder einen wiedererkennbaren Stil hatte und habe angefangen, ihm unsere Geschichte zu erzählen. Eigentlich war der Titel vom Buch, den gab es vielleicht schon vor dem Buch, Alles gut, Fragezeichen, alles gut, weil ich wollte, dass für ihn die Welt okay ist. Ich wollte nicht, dass er jetzt mit einer verstorbenen Mutter aufwächst und irgendwie düstere denkt, es wäre alles ungerecht. Ich meine, es ist vielleicht alles ungerecht, aber trotzdem wollte ich, dass für ihn erstmal alles gut ist.
Schön. Und kennt er dieses Buch?
Ja, so Probedrucke hat er immer ausgemalt. Und dann habe ich es ja auch an ihn adressiert und geschrieben. Im Buch kommt auch das vor, unsere Onkologin, die uns nahelegt, das Kind abzutreiben. Und da habe ich immer schon gedacht, okay, das will ich ihm nicht zumuten. Ich meine, wie erklärt man einem Kleinkind, dass es sowas überhaupt gibt? Aber dann kam er tatsächlich eines Abends zu mir und hat gefragt, Mama, wolltest du mich haben? Und hat auch gefragt, ob ich die Krankheit auch hätte, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und dann war es aber auch gut, dass er diese Fragen gestellt hat, weil ich ihm dann sagen konnte und zeigen konnte, dass es nur viel, viel schlimmer gewesen wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Natürlich hätte ich die Krankheit gehabt, aber ich hätte nicht, naja, das Baby gehabt, das mich ja mir ja wirklich über alles geholfen hat. Und dann hat er uns natürlich zurück ins Leben geholt mit seiner Lebensfreude. Wir haben beide von Duka viel gelernt.
Nach all dem, was Sie erlebt haben, was würden Sie sagen, ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Ja, mir ist es wichtig, gelassen in die Zukunft zu schauen, die Zeit mit meiner Familie zu genießen. Ich meine, ich bin da überhaupt nicht gut drin. Ich stress mich wegen jeder Kleinigkeit, aber trotzdem versuche ich, bin ich mir bewusst darüber und denke da immer, das ist wirklich ein Geschenk, dass ich noch am Leben bin und dass ich das alles erleben darf. Also jeden Tag, das Aufstehen, ich genieße es total, jetzt zum Beispiel Frühstück zu machen für Luca morgens, ihn wachsen zu sehen, ist natürlich auch immer ein bisschen traurig, dass er wächst, einfach weil er größer wird. Aber es ist auch schön, und mit ihm so Gespräche führen zu können, wie über Superhelden, aber auch ernste Gespräche. Ja, das Leben ist schön, das habe ich gelernt dadurch.
Vielen Dank, Frau Aßmann-Coeri. Und ja, vielen Dank, alles Gute weiterhin für Sie. Und für Ihren Sohn sind Sie bestimmt die Superheldin. Ja. Alles Gute und viel Genuss und Gelassenheit und alles, was Sie sich wünschen.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser und Martin Müller, Produktion Michael Wagner, und vielen Dank vor allem natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Und hören Sie vielleicht auch mal rein in den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Darin geht es um Zufallsbegegnungen auf der Straße, aus denen ein Gespräch im Studio wird, über die große Liebe, das Drama der Trennung oder verpasste Chancen. Eine Stunde Reden gibt's jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek. Bis bald, hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.